do you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? All right, if I can just have you follow me.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heeb. Und ich komme auch gleich zu meinem heutigen Gast, denn mein heutiger Gast ist Dr. Oliver Haas. Vielleicht kennen ihn auch schon der ein oder andere. Oliver ist Gründer, Geschäftsführer von Corporate Happiness. Er ist aber auch Autor, Trainer und Coach. Seine berufliche Karriere startete Oliver als Controller und war auch sehr erfolgreich darin. Doch das erzählt er uns gleich selbst. Und heute sagt er, nicht die Zahlen stehen im Mittelpunkt in einem erfolgreichen Unternehmen, sondern der Mensch. Oliver ist Experte der positiven Psychologie und gibt sein Wissen nicht nur unterhaltsam weiter, wie ich finde, sondern auch sehr praxisbezogen. Davon kannst du dich gleich selbst überzeugen. Und unter anderem sprechen wir auch heute über die anfänglichen Schritte, meinen Weg zu finden. Wo möchte ich hin in meinem Leben? Spannend fand ich auch den Unterschied zwischen müde und erschöpft sein. Was passiert, wenn Führungskräfte operative Aufgaben übernehmen? Oder sagen wir mal, keine Zeit haben für die Führung? Wie eine Führungskraft durch Entscheidungen Erfolge der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entzieht. Und dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, leichter durchs Leben zu gehen. Naja, und jetzt wünsche ich dir viel Neugierde und Spaß mit Oliver Haas. Ja, dann begrüße ich dich heute mal ganz herzlich, Oliver Haas. Und vielleicht möchtest du auch, vielleicht starten wir auch gleich los und vielleicht möchtest du auch gerne schon mal ein bisschen so deinen Weg erzählen oder so die wichtigsten Punkte in deinem Leben vielleicht.
Ja, also vielen Dank, Marie-Therese, hier sein zu dürfen. Ja, ich bin nicht so klassisch zu dem Thema gekommen, was ich heute mache, also mit Corporate Happiness, das neue Führen, also sehr viel mit dem Thema Mensch und Kultur zu tun zu haben und komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich, dem Bereich des Controlling, ja, der Finanzen, also wo man rechnet, wo es um Zahlen geht. Und wie es halt im Leben so geht. Ne? Ich glaube, ich habe diese erste berufliche Station deswegen gemacht, weil ich wahrscheinlich so an diesen Machthebeln im Unternehmen sein wollte, habe ich zumindest gedacht. Ne? Wo die Zahlen sind, wo die großen Entscheidungen getroffen werden. Und das hat auch gut funktioniert. Solche Leute braucht man in der Krise genauso wie in der Rezession. Und das habe ich dann auch gut gemacht. Aber ich habe dann einerseits persönlich gemerkt, dass es jetzt nicht unbedingt so was Erfüllendes für mich ist. Das ist aber eine ganz persönliche Feststellung von mir. Aber das Zweite, was mich sehr fasziniert hat, dass es ja allen Unternehmen eigentlich um Wachstum geht und dass man aber mit Controlling und Finanzen Wachstum einfach nur vielleicht versuchen zu sichern kann. Also sichern kann man Wachstum, indem man schaut, welche Abweichungen hat man vom Plan und so weiter, aber man kann eigentlich kein Wachstum fördern. Und Wachstum fördern, das geht eben nur über Menschen. Und insofern habe ich dort eine große Faszination für das Thema Mensch und Potenzialentfaltung auch entwickelt und kann aber den Unternehmern auch schon den Bogen schlagen, zu sagen, wie sich das dann auch am Schluss in den Zahlen widerspiegelt. Das ist ja auch was die Leute auch sehr beschäftigt, weil viele sind es nicht so gewohnt, in etwas wie eine Kultur zu investieren.
Und kannst du dich noch so an den Knackpunkt erinnern? Weil, also ich meine, wie du auch schon sagst, Zahlen, Daten, Fakten, ne? Und da weiß ich nicht, also
Ich glaube schon auch, wie du sagst, das hängt schon zusammen mit dem Menschen, aber im ersten Moment denkt man vielleicht nicht so an den Menschen, ne? Wenn man an Zahlen, Daten, Fakten denkt. Wo war bei dir so der Knackpunkt, dass du sagst, okay, nee, da muss es vielleicht noch irgendwie was mehr geben oder was anders sein?
Ja, naja, also das war zuallererst mal eine persönliche Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass ich trotz Anhäufung vieler Erfolge, also ich habe in der Uni eine gewisse Laufbahn gemacht, bis hin zur Professur, ich habe Unternehmen gegründet, so eine Art Kindheitstraum, ich habe die Fußball-Bundesliga beraten, Bayern München als Kunden gehabt und so weiter, also alles eigentlich super. Und trotzdem habe ich mich selber aber sehr erschöpft gefühlt und teilweise auch sehr antriebslos. Und das Interessante war, dass mich aber, also ich habe das nicht verstanden und mein Umfeld eigentlich auch nicht. Also ich hatte eine nette Freundin, ich hatte Geld, weil ich einen guten Job hatte, in einer tollen Stadt wie München, viele Freunde, viele Partys gemacht. Also da war ich so vielleicht Ende 20, Anfang 30. Also ein total, also nette Eltern und so, also irgendwie so ein total tolles Gesamtpaket, wo man sich denkt, ach, das ist ja Wahnsinn, ne? Toll eigentlich. Aber das hat sich eben nicht so angefühlt. Und das hat mich dann dazu bewogen, selber auf die Reise zu gehen, warum, also wie es das gibt. Und vor allem, ich wollte ja da raus. Also ich wollte mich nicht weiter so fühlen, wie ich mich gefühlt habe, habe aber erst mal gar nicht gewusst, wo ich da eigentlich nachgucken soll.
Mhm. Und was war dann so der erste Punkt? Also das habe ich wirklich Frage, weil ich eben das, also ich arbeite eben auch sehr viel mit jungen Menschen zusammen, ne? Und ich glaube, wenn du, wie du auch sagst, du in dem Alter bist, du bist gerade in der Entwicklung, also weiß nicht, Mitte 20, Ende 20, so, und du merkst irgendwie, okay, irgendwie war es das noch nicht oder so. Also wann war so der, ja, wie bist du dann da vorgegangen mit den ersten Schritten?
Ja, also bei mir war es ja sogar mehr. Es war nicht nur ein, das war es noch nicht, es war eher ein, so kann es nicht weitergehen, es muss sich was ändern. Und ich habe dann, naja, erst mal probiert. Also ich habe dann das ein paar Freunden erzählt und dann gab es irgendwelche Ratschläge. Ich bin dann den Jakobsweg gegangen, dann habe ich Familienaufstellungen gemacht. Natürlich auch mich mit mir selber beschäftigt, Coaching, Therapie, also ganz viele Sachen, bei denen ich dann mich selber erst mal kennengelernt habe. Also ich kannte mich damals nicht, war mir gar nicht klar, aber so im Nachhinein war das auf jeden Fall so. Und ich denke, ich habe versucht, über diesen Erfolg, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber über diesen Erfolg eigentlich habe ich versucht, Nähe zu bekommen. Aber das habe ich nie bekommen, sondern ich habe eigentlich Bewunderung bekommen. Und Bewunderung ist ja etwas viel Distanzierteres. Also da hebt man ja jemanden auf ein Podest. Weiß nicht, war mit 30 Jahren, bin ich dann einer der jüngsten Professoren, wahrscheinlich sogar in ganz Deutschland. Und dann hat man mich auf ein Podest gehoben und ich dachte auch so, ja, jetzt kommt diese Nähe und diese Wärme, aber die kam eben nicht. Und also je weiter ich erfolgreich war, umso schlimmer wurde es eigentlich. Und das war, naja, also wie so Glaubenssätze es einfach sind, ne? Also wenn ich das so gut mache, so, dann wird es das geben. Also letzter Konsequenz will man ja geliebt werden und jedes Kind schnappt ja irgendwas auf, viele gute Sachen, ist bei mir genauso. Aber das war eine ungünstige Entwicklung, so in die Anpassung zu gehen, ein sehr großes Erfolgsbewusstsein zu entwickeln. Und das hat sich dann persönlich aber überhaupt nicht ausgezahlt. Und das habe ich erstmal verstehen müssen. Und dann, ja, kamen die Dinge so ins Rollen. Also dann habe ich gemerkt, Mensch, das ist, also wie geht es überhaupt mit Nähe und Nahbarkeit? Und also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich früher jetzt so ein Roboter gewesen wäre. Das war genauso lustig und so weiter. Aber das so ein bisschen wieder zu entdecken, was ich einfach nicht so entwickelt hatte, auch mit Mitarbeitern, ne? Das war für mich immer relativ anstrengend, auch weil ich mit den Bedürfnissen auch etwas überfordert war. Also die wollten natürlich immer irgendwas und konnten es vielleicht auch ganz gut ausdrücken. Und naja, so habe ich mich dann auf den Weg gemacht und bin dann so ein Suchender geworden. Bin ich wahrscheinlich heute genauso noch. Bin sehr froh, dass das damals alles so war, weil ich wäre ja heute nicht der ich heute bin, sondern wäre ja immer noch in diesem Erfolg und höher und weiter. Und habe dann eben auch, das hat sich dann so entwickelt, dass ich mir gedacht habe, auf der einen Seite, hey, das ist doch spannend, an diesem Thema dran zu bleiben, das war die eine Sache, so das beruflich eigentlich weiterzuführen oder zu entwickeln. Die zweite Sache war, Mensch, was ich jetzt alles eigentlich gelernt habe und wofür ich dankbar bin, das anderen Menschen auch zur Verfügung zu stellen. Und der dritte Punkt war, dass ich auch gesehen habe, dass das wirklich im Business-Umfeld, dass man nicht nur vielen Mitarbeitenden da eine Hilfestellung geben kann, sondern dass auch wirklich Kunden, Chefs, Unternehmen genauso partizipieren. Also ist eigentlich Win-Win-Win. Und so diese drei Felder, die kamen dann zusammen und das habe ich dann, ist jetzt auch schon wieder 10, 11 Jahre her, habe ich erstmal ein Buch geschrieben dazu, weil ich auch jemand bin, der das immer sehr genau sich erstmal anguckt, und dann veröffentlicht und so. Und dann war ja der erste Kunde dann Upsalzboom, was dann eben ein spannendes Projekt auch wurde. Und so kamen die Dinge dann ins Laufen.
Mhm. Na, dann war in dem Sinne, ja, hast du dich dann in dem Tun mit den Dingen beschäftigt. Also nicht erst ja, so das Konzept gehabt oder so. Oder ja, und ich glaube auch, oder was du sagst, du bist immer noch ein Suchender, sondern genau, in dem Tun.
Genau, also ich glaube sowieso, dass wir ja immer Suchende bleiben. Also das ist ja, wenn man sich auch Neurobiologie, ich mache sehr viel auch mit Gerald Hüther auch zusammen, der das ja auch immer sehr schön in seinen Büchern auch beschreibt, dass wir ja nie ankommen. Ne? Es ist immer eine Entwicklung und das kann man auch mit einer gewissen Zufriedenheit auch machen. Also nicht aus der Unzufriedenheit raus, sondern aus der Zufriedenheit. Und genau so, also so wird der Weg weitergehen. Aber die Entwicklung, die macht natürlich Spaß und man ist dann immer ganz überrascht, wenn man mit seinem Selbst von vor 3, 4 Jahren mal konfrontiert ist, weil man vielleicht eine alte Videoaufzeichnung nimmt, dass man dann noch sieht, das ist echt spannend, ne, was sich da tut und wie man selber partizipiert und natürlich auch die Menschen um einen herum.
Wenn du jetzt sagst, du beschäftigst dich so 10, 11 Jahre oder sowas, in der Hinsicht schon, professionell in Anführungszeichen, ne, weil davor war ja auch ein Weg, wo du dich schon damit beschäftigt hast. Was würdest du jetzt sagen, so, was würdest du jetzt jungen Menschen oder was würdest du denen gerne mit auf den Weg gehen?
Genau, das ist natürlich etwas gefärbt durch meine Brille. Ich würde vor allen Dingen, aber das machen die neuen Generationen eigentlich von Haus aus schon, finde ich, relativ gut oder besser, als das in meiner Generation zumindest so war, sich einfach zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Also was beschäftigt mich? Und da genau hinzugucken, das habe ich mich selten gefragt. Es gibt ja so schöne Glaubenssätze wie so Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das heißt, heute ist ja wurscht, heute darf es mir ruhig scheiße gehen, aber es ist ja super, weil dann irgendwann bin ich ja da und dann lohnt sich das alles. Und das ist ja eine Strategie, die oft gar nicht aufgeht. Also das glaube ich so das eine, wirklich sozusagen mal zu kontrollieren, so jetzt gerade, wie fühle ich mich eigentlich? Und wenn es dann schon eine längere Anzahl von Tagen ist, wo ich mich nicht gut fühle, dem einen Raum zu geben und zu gucken, warum ist es so? Und das Zweite, natürlich auch zu schauen, ja, das kann man auch in jungen Jahren natürlich schon machen, was für einen Sinn möchte ich denn mir geben, meinem Leben geben? Was möchte ich denn einer oder eine sein? Und dazu bedarf es natürlich auch Reflexion und ab und zu mal in die Stille zu gehen, ne? Weil wir werden ja so viel bombardiert, also junge Menschen ja mindestens genauso viel mit Computer und Zeug und allem möglichen Handy und immer irgendwie auf Achse und ab und zu einfach mal sich diese zwei Fragen zu stellen.
Also diese zwei, wie geht es mir eigentlich und was ist so, ja, mein Sinn, warum bin ich hier vielleicht auch?
Ja, weil das ein guter Motor wäre, ne? Also den inneren Motor zu entdecken, nicht diesen Ziele erreichen, ist man ja in jungen Jahren doch etwas verführt dazu zu sagen, okay, irgendwann bin ich mal reich, dann habe ich mal den roten Ferrari, ne? Und dann arbeite ich dort und dann, ne? Also dieses Erreichen und immer wenn man ankommt, weiß man ja auch aus der Forschung, dass dann nicht die große Belohnung liegt emotional für Jahre, sondern natürlich fühlt man sich dann gut, aber ein paar Wochen später hat man sich dann wieder dran gewöhnt und dann geht es wieder eigentlich weiter und das Thema Sinn ist ja eines, was man nicht abhaken kann, sondern das ist ja eine Richtung, in die es einzieht und bei dem man aber aus einer, ich habe jetzt gerade viel mich auch mit Pater Anselm Grün beschäftigt, weil ich den auch auf dem Kongress hatte und der einfach auch sagt, also es ist ein Unterschied zwischen müde sein und erschöpft sein. Also müde bin ich, wenn ich tolle Arbeit gemacht habe, die richtige Arbeit und das war anstrengend, ja. Aber erschöpft sein heißt ausgebrannt sein und dann habe ich aus dieser falschen Quelle geschöpft. Und das passiert mir natürlich nicht oder viel weniger, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin und weiß, in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte.
Sehr schön. Also den Unterschied zwischen müde und erschöpft sein. Mhm. Ja, ja. Wenn du jetzt auch so sagst, so du bist auch in Unternehmen, ne? Und man merkt da auch irgendwo so den, okay, es läuft in meinem Team nicht so, ne? Oder es oder ich brauche da auch das, was du vorher beschrieben hast oder so am Anfang beschrieben hast, wenn ich bei mir selber merke, ne, das ist vielleicht auch der erste Schritt oder so, dann kann ich selbst was tun. Aber wenn ich merke, bei meinen Mitarbeitern, okay, da läuft es irgendwie nicht so. Also wo kann ich da vielleicht anfangen?
Ja, also das führt mich zu einem schönen Spruch aus dem Upstalsbobenweg, den Bodo Jansen in einem Interview gesagt hat. Wer etwas in seiner Abteilung oder seinem Bereich oder seinem Unternehmen verändern möchte, der ist gut damit beraten, zunächst und ausschließlich bei sich selbst anzufangen. Mhm. Also es ist sehr, ich mache auch viel mit Führungskräften, viele Entwicklungskurse. Und sehr oft merke ich, dass die Leute sehnsüchtig darauf warten, wie kann ich das jetzt mit den Mitarbeitern lösen? Mhm. Also gibt es da irgendwelche Tricks, Tipps und wie gehe ich da hin und gibt es da Anleitungen? Und letzten Endes fängt es eigentlich immer bei einem selber an. Also ich kann nicht ein Team, sagen wir mal, sinnorientiert führen, wenn ich selber gar nicht weiß, was ich im Leben will. Es geht gar nicht. Und ich kann auch nicht sagen, ihr sollt wertschätzend miteinander umgehen, wenn ich das selber gar nicht tue. Also es fällt schon sehr, sehr stark auf einen selber zurück. Und naja, dann kann man natürlich zwei Dinge tun. Das eine ist wirklich, wie wir es gerade besprochen haben, sich mit sich selber mal auseinanderzusetzen. Und das zweite, was man tun könnte, wäre eine gewisse Neugier zu haben und sich zu interessieren für diese Mitarbeitenden, also für diese Menschen vor allen Dingen. Ja? Und wirklich, ja, Fragen zu stellen, die vielleicht sonst noch nicht so den Platz gehabt haben. Ich bleibe mal bei der gleichen Frage wie vorher. So, wie geht es euch eigentlich wirklich? Ich bin interessiert, das einfach hier besser zu machen. Bei mir ist es auch nicht immer so einfach, also von sich selber auch mal was mitzuteilen, sich nicht als den oder die Supermanagerin hinzustellen, weil da hat keiner Lust, sich zu öffnen, ne, in so einer Abteilung, sondern sich selber ein Stück weit auch verletzlich zu zeigen, einen guten Willen auch zu zeigen und sich dafür zu interessieren und dann mal zu gucken, was kommt. Weil was ich erlebe, dass viele Führungskräfte, die gehen dann auf Schulungen und, weiß nicht, New Work und alles Mögliche, aber die kommen dann zurück, denken sich aus, was könnte ich mit meinem Team machen? Ja, da machen wir jetzt mal was zu Dankbarkeit, finde ich auch total interessant und so weiter. So, und dann kommen die mit so einer Geschichte rein und letzten Endes hat sich dann gar nichts geändert. Der Chef denkt was vor, der Chef legt was fest, der Chef ordnet an und die Mitarbeitenden sollen es mitmachen oder ausführen. Und das bleibt oder das erzeugt dann letztendlich auch Dienst nach Vorschrift auf diesen Arbeitsplätzen. Und das könnte man mal umdrehen.
Kannst du dieses Umdrehen noch ein bisschen erklären? Also was du da wirklich meinst, was mit dem?
Ja, also viele, viele Führungskräfte begegnen mir und sagen, ich finde das alles richtig, was sie da sagen. Was ich nach einem Vortrag beispielsweise, aber ich habe dafür keine Zeit. Genau. Und wenn ich mich dann damit beschäftige, was die Leute machen, ich bin also neulich erstmal mit einem wirklich seinen Terminkalender durchgegangen, weil mich es wirklich interessiert hat. Und dann habe ich ihn bei jedem Termin gefragt, also wirklich zugepflastert, das ganze Outlook, habe ich gefragt, okay, was machen Sie da? Warum sind Sie da dabei? Und in letzter Konsequenz haben wir dann 40-50% der Termine rausgeschmissen, weil diese Führungskraft eigentlich operativ Dinge erledigt, die eigentlich Mitarbeitende erledigen könnten. So, und die könnten daran wachsen. Also meistens nehmen Führungskräfte die operativen Aufgaben den Mitarbeitenden weg. Das führt zu Überlastung. Da haben sie auch keine Zeit für Führung. Und gleichzeitig können dann die Mitarbeitenden nicht wachsen. Also beide verlieren dann eigentlich. Ne? Es ist dann immer eine gestresste Führungskraft und die unten, die machen halt das, was sie immer gemacht haben. Und das kann man natürlich umdrehen. Also mal, weiß ich nicht, mal eine ganz konkrete Situation. Also ein Mitarbeitender klopft an der Tür und sagt, ja, lieber Chef, liebe Chefin, ich möchte nächsten Donnerstag Urlaub haben. Oder ich habe da ein Projekt, da könnte man jetzt A oder B machen. Was soll man tun? Und 95% aller Führungskräfte, die reagieren dann so, die stellen dann ein paar Fragen, die sagen, okay, Urlaub, ja, hast du einen Stellvertreter, brennt da irgendwas an? Oder bei A oder B, was spricht für A, was spricht dagegen und so weiter. Und dann entscheiden sie. Und dann fängt es eigentlich schon an, dass eine Führungskraft den Mitarbeitenden die Erfolgserlebnisse wegnimmt, weil es löst ja dann der Chef. Ja. Und ich empfehle da einen Satz, den kann man wirklich selber ausprobieren. Also wenn es jetzt wieder so wäre, Führungskraft sitzt im Büro und dann kommt dieser Mitarbeiter, stellt eine Frage, dass man wirklich sagt, ich weiß es nicht. Und dann passiert aber Folgendes, und das ist natürlich spannend. Also erstens mal geht dann dieser Mitarbeitende wahrscheinlich etwas verdutzt aus dem Büro raus, weil das hat der Chef noch nie gesagt. Ja, dann geht er zu den anderen Mitarbeitenden und dann sagt der, also ich war da gerade oben und der oder die, weiß nichts. Ich glaube, der Chef wird alt. Ich glaube, wir brauchen einen neuen. Ja, also das muss man aushalten. Und das Zweite ist natürlich, dass jetzt, wenn jemand beginnt, plötzlich neue Sachen zu machen, die er vorher nicht gemacht hat, dann darf man nicht erwarten, dass alles gleich klappt. Da sind wir dann beim Thema Fehlerkultur. Und was ich empfehlenswert fände, darüber nachzudenken, ob eine Führungskraft nicht eher ein Coach wäre für das Team. Also so wie beim Fußballspiel, ne, da steht dann ein Trainer dann draußen, Jürgen Klopp, was weiß ich, steht dann draußen an der Seitenlinie, aber der spielt nicht mit, der macht auch keine Tore, sondern der hält sich da zurück und sagt, so, wenn ihr was braucht oder wenn ich was sehe, dann gehe ich da gerne mit rein. Und das Drama, glaube ich, entsteht ja deswegen vor allen Dingen, weil in den meisten Unternehmen wird man Chef, weil man gute operative Arbeit leistet. Dann kommt man nach oben, dann wird man Chef. Und dann macht man, weil man ja dafür befördert ist, genau das Gleiche erstmal weiter. Und das ist, glaube ich, ein großer Teufelskreislauf, den es gilt zu entwirren.
Ja, weil, also da sind wir auch wieder bei Vorbildfunktion, ne? Wenn ich das nicht anders gelernt habe oder nicht anders kenne, wie soll ich es dann auch anders machen? Und dann braucht es eben einmal so diesen Knackpunkt oder diesen Schnitt dann. Aha.
Ja, also ich glaube, es geht um die Erfahrungen. Also Wissen ist sehr wenig verhaltensrelevant, sondern es geht um diese Erfahrungen. Also es müsste ein Mitarbeitender in die Erfahrung kommen, dass er eigentlich hier mehr machen kann als vorher und dass es auch gewünscht ist, dass es ihm gut tut und den anderen. Und die Führungskraft müsste auch in der Erfahrung kommen, nämlich in der Erfahrung, wenn die da jetzt aus dem Team, wenn die plötzlich Aufgaben übernehmen, die vorher die Führungskraft gemacht hat, dass nicht alles den Bach runtergeht, sondern dass es zum Teil sogar noch besser wird. Und wenn dann beide diese Erfahrungen machen, dann gehen die da auch weiter. Nur das muss man schaffen, dass diese Erfahrungsräume entstehen.
Und wie entstehen diese Erfahrungsräume?
Ja, indem jemand anfängt damit. Aha. Zum Beispiel, also wie gesagt, bei diesem Satz von der Führungskraft, ne, wirklich mal zu sagen, ich wüsste jetzt genau, dass wir A machen und nicht B, weil... Aber das mache ich jetzt mal nicht. Und ich gebe das jetzt einfach ab. Das kann man ja auch mit dem Team besprechen. Man muss vielleicht nicht den einen Satz nur sagen, man kann es ja auch besprechen. Man kann sagen, ich möchte, dass wir hier einfach alle wachsen und ich merke, dass ich eigentlich Aufgaben mache, die ihr viel besser machen könntet, wo auch bessere Ergebnisse zum Teil auch rauskämen. Ich selber bin auch ein bisschen überfordert mit dem Ganzen. Also das ist ja die Wahrheit, ne? Die Wahrheit anzusprechen und dann vielleicht zu sagen, in Zukunft werde ich vielleicht oft sagen, ich weiß es nicht, dann wisst ihr, das ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, das könntet ihr eigentlich ganz gut machen und dann entstehen ja diese Erfahrungen.
Also ich möchte noch mal gerne so was du auch schon gesagt hast, so spannend, noch mal so wiederholen, dass es im Endeffekt, wenn ich irgendwas verändern möchte, dass es eigentlich bei mir beginnt. Also dass ich es selbst in der Hand habe und nicht irgendwie ein Chef, ein Kollege oder was du auch am Anfang gesagt hast oder der Erfolg oder das Geld oder der rote Ferrari oder sonst was, sondern dass ich es selbst in der Hand habe. Spannend finde ich auch noch, oder was du da auch zu sagen hast, eben auch aus der Erfahrung heraus, wenn ich jetzt Unternehmer bin, ja, oder weil du auch Bodo Jansen vorher erwähnt hast, also Upstalsboom, den durfte ich auch schon interviewen. Und ja, da ist es, wo fange ich an? Ne? Also wo fange ich an? Ist es dann wieder, man fängt oben am Kopf an, so nach dem Motto, der Fisch fängt am Kopf zu stinken an? Oder geht es auch, oder hast du auch Erfahrung, dass ich auch, ja, wenn ich jetzt Führungskraft bin von einem Restaurant zum Beispiel oder so in diesem Hotelkomplex, dass ich auch da anfangen kann?
Ja, ja, absolut. Also es kann jeder anfangen. Ich höre das ja oft, dass dann, ich habe vielleicht auf einer Veranstaltung einen Mitarbeiter sitzen, der sagt, naja, Oliver Bodo Jansen, das leuchtet mir ein, das ist ein Chef, das ist ein Inhaber, der kann da alles bestimmen, aber ich bin ein ganz normaler Mitarbeiter und ich habe schon meine Chefin oder meinen Chef oben drüber, da fängt schon an, dass überhaupt kein Verständnis dafür da ist. Das führt dann oft in die Frustration. Und das stimmt natürlich nicht, wenn man sich das anguckt, weil jeder kann ja für sich sagen, ich hätte Lust drauf, besser mit meinem Leben, meinem Beruf zurechtzukommen. Und da gibt es Rahmenbedingungen, die kann ich nicht verändern. Also auch Unternehmer haben ja Rahmenbedingungen. Ne? Wenn ich die Corona-Krise jetzt gerade angucke, das ist ja eine Rahmenbedingung. Plötzlich muss man alles umstellen, auch wenn man nicht möchte. Und Mitarbeitern geht es vielleicht genauso. Ne? Der hat halt vielleicht einen Vorgesetzten, den das Thema gar nicht interessiert. Nehmen wir mal an, der hätte schon viel getan und versucht, den vielleicht zu motivieren, aber nee, Zahlen, Daten, Fakten interessiert ihn alles gar nicht. Ja, dann ist es doch trotzdem spannend zu sagen, wie gehe ich denn damit um? Also wie kann ich vielleicht mit Rahmenbedingungen besser umgehen, dass ich mich nicht so drüber ärgere, dass ich mich nicht so stressen lasse? Und wie kann ich aber in dem, was ich selber tun kann und entscheiden kann, wie kann ich das so entwickeln, dass ich mich da selbst finde, verwirklichen kann, dass ich die Dinge mache, die mir sinnvoll erscheinen, bis hin zur Konsequenz, dass ich vielleicht auch gehen kann, wenn ich merke, das geht eben hier alles gar nicht. Also wir sind ja gar nicht so große Opfer, wie es manchmal aus unseren Sätzen dann rauskommt. Und das gilt natürlich jetzt für eine Führungskraft genauso. Man kann ja auch in einem Konzern, wo das vielleicht sehr oldschool läuft, sehr patriarchalisch, kann ich ja in meinem einzelnen Team versuchen, mit meinen Mitarbeitern das auf eine gute oder bessere Art und Weise zu machen. Und bis hin zu vielleicht zwei Mitarbeitenden, die sagen, wir beide, komm, wir packen das Thema an. Natürlich ist da nicht so viel möglich im Sinne, dass das ganze Unternehmen sich verändert, die ganze Kultur. Aber das wäre ja sowieso nicht möglich. Also die hohen Erwartungen frustrieren dann auch. Deswegen, glaube ich, ist es ein guter Tipp, auch nicht nur die Unternehmer, über die wir vorher so gesprochen haben, sondern wirklich auch jeder Mensch, der jetzt auch hier zuhört. Du könntest jetzt die Entscheidung treffen, ich habe Lust, leichter durchs Leben zu gehen. Und ich sage, weil ich nicht nur viel Studien kenne, sondern weil ich auch sehr viel Erfahrung aus der Praxis, aus Projekten habe, dass persönliche Weiterentwicklung, persönliches Wachstum auch immer zum Wachstum des Unternehmens beiträgt. Und das vielleicht auch mir nicht glauben, sondern einfach mal beginnen. Ja, vielleicht mit einer kleinen Sache. Es müssen nicht die großen Sachen sein. Wichtig ist, dass unser Gehirn braucht ab und zu so Erfolgserlebnisse. Also es ist sehr schwierig, sehr lange Zeit auf was hinzuarbeiten und nie geht's vorwärts. Mach irgendwie was Kleines. Ne? Versuch mal vielleicht einen Konflikt, in dem du bist, vielleicht anders anzugehen, als du es immer gemacht hast oder nicht mehr wegzugucken oder dich vielleicht zu fragen in einer schwierigen Lage, wie jetzt bei Corona beispielsweise, welchen Sinn möchte ich denn dieser Zeit geben? Das kannst du ja selber entscheiden. Ne? Der fällt vielleicht jetzt nicht raus aus dieser Situation und du sagst, ah super, ne? Sondern vielleicht musst du sagen, ich gebe dem jetzt einfach einen Sinn, ich möchte Folgendes lernen in dieser Zeit. Und dann wäre es natürlich schon eine andere Motivation. Ne? Dann würde sich der Blick wieder ein bisschen aufrichten, man würde nach oben gucken, als in diesen Abgrund, wie es ja gerade in unserer Zeit jetzt gerade ist, ne? Nichts geht, nichts funktioniert, Regierung, Covid, alles Mögliche. Und aus dieser Spirale müsste man natürlich raus.
Sehr schön. Du hast... Das, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig sage, aber das Corporate Happiness ist auch sehr ja, mit positiver Psychologie oder weiß ich jetzt nicht, behaftet oder erklärt. Aber was ist so positive Psychologie?
Ja, Martin Seligmann, der hat den Begriff ins Spiel gebracht, der ist so um die Jahrtausendwende Präsident der amerikanischen Psychologen geworden Und er hat gesagt, wir brauchen eine neue Ausrichtung in der Psychologie. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten, haben wir uns sehr damit beschäftigt, mit Menschen, die wirklich psychische Erkrankungen haben. Also die so gefühlt auf so einer Skala von minus 10 auf minus 5 oder auf 0 versuchen wir die zu bringen. Mhm. Mit Medikamenten, mit Therapien und so weiter. Aber wir müssten uns mal darum kümmern, um die normalen Menschen, also die jetzt eben nicht krank sind, die ganz normal im Alltag leben, zwei Kinder haben, berufstätig sind, Stress und so weiter, ob wir was tun können, ob wir die von plus 3 auf plus 5 bringen. Und das ist quasi positive Psychologie, also sich damit zu beschäftigen, was uns, egal wo du eigentlich stehst im Leben, wie du ein erfüllteres Leben leben kannst, aber auf einer wirklich wissenschaftlichen Basis. Also diese Interventionen, diese Übungen, die denkt sich jetzt keiner aus und dann wird es einfach gemacht, sondern das wird so überprüft wie in der Arzneimittelforschung. Also wenn ein Aspirin auf den Markt kommt, dann müssen das, also jetzt kennt man sowieso durch Impfungen und Corona-Medikamente, das müssen dann placebo-kontrollierte Studien sein, wo keiner mehr weiß, in welchem Experiment er überhaupt ist. Und wenn man dann den Placebo-Effekt schlägt, dann hat man bewiesen, dass es läuft. Und dann muss die Gruppe groß genug sein. Und auf dieser Basis sind diese Interventionen überprüft worden. Die habe ich in dem Buch Corporate Happiness auch zusammengetragen, weil ich finde, mal völlig unabhängig vom Unternehmen, das ist doch für jeden Menschen spannend, wenn ich auf einer wissenschaftlichen Grundlage sagen kann, das sind Übungen und die sind zum Teil easy. Also das ist nicht so, dass das Riesenzeitaufwand ist und Mordsgeld kostet. Aber das ist doch richtig spannend. So kann ich mich weiterentwickeln. Und das hat er ins Leben gerufen. Und das ist dann so ab 2000 bis 2010 sehr in Amerika, also richtigen Hype hat es erlebt. Harvard Universities, Pennsylvania University, also wirklich an den Elite-Universitäten. Und das hat dann immer so einen gewissen Zeitverzug, bis es dann auch nach Deutschland kommt. Und ich denke mal, so in den letzten 10 Jahren ist da sehr viel rübergeschwappt, weil es hier natürlich auch viele Menschen interessiert, die sagen eigentlich, wir haben so viel Wohlstand, wir haben eigentlich alles, aber wir sind unzufrieden, wir sind genervt, wir sind gestresst und wir können das eigentlich gar nicht so genießen und wir würden gerne etwas tun, um ein erfüllteres Leben zu haben.
Also in dem Sinne ist es auch gar nicht so das Gegenteil von der, ja, sagen wir mal, von der Depression jetzt, ja, also von dieser Krankheit, Depression, sondern es ist eigentlich ein ganz losgelöster Ansatz auch, oder? Also, ich muss nicht krank sein, um mich mit positiver Psychologie zu beschäftigen.
Ja, absolut. Also, es geht ja letzten Endes darum, an der Haltung zu arbeiten, also an der inneren Einstellung. Das zeigt ja die Hirnforschung sehr toll der letzten Jahre, dass sich Hirnstrukturen verändern können. Das hat man bis vor 10 Jahren, dachte man, dass das nicht geht. Das, also in der Pubertät vielleicht noch oder also frühkindlich auf jeden Fall, aber dann ist irgendwann Schluss. Mittlerweile weiß man, dass sich diese Hirnstrukturen verändern können und die dann dazu führen, dass wir andere Emotionen, Gedanken, Gefühle und so weiter haben. Also sprich, wir sind gar nicht nur für unser Verhalten verantwortlich, sondern auch für unsere Emotionen. Also im Sinne, dass wir da nicht ausgeliefert sind. Und Haltung heißt, einfach mal ein Beispiel, ich kann natürlich mit einer Haltung der Dankbarkeit kultivieren, indem ich sage, ich gucke mir nicht nur automatisch mal an, was immer fehlt, was hier nicht läuft, was, keine Ahnung, dreckig ist, nicht aufgeräumt und so weiter, oder was mein Partner falsch macht, sondern ich gucke auch mal ganz bewusst mal hin, was läuft gut. Und das Tolle daran ist, dass es nicht nur für den Moment interessant ist und sagt, okay, dann sehe ich mal das Gute, sondern es verändert eben Hirnstrukturen. Das heißt, wenn man das längere Zeit macht, dann fällt der Blick eher auf das, was funktioniert. Und das ist ja genauso richtig. Also wir haben ja eine Verzerrung eigentlich drin. Also das kommt aus der Evolution, will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Aber wir sind natürlich sehr darauf geeicht worden, dass wir auf Gefahren gucken, dass wir aufgucken, was bedroht unser Leben. Nur jetzt gibt es fast gar nichts mehr in unserer Kultur, was richtig existenzbedrohlich ist. Und jetzt ist es eigentlich hinderlich, dass wir in dem, wo es eigentlich so schön wäre, aber immer noch so einen Mechanismus in uns haben, der sagt, wir gehen in den Raum rein, ach, da hängt der Vorhang runter, da ist nicht geputzt worden. Es geht ja bis ins Fünf-Sterne-Hotel, ne, dass da Rezeptionistinnen zum Teil sagen, Wahnsinn, was ist, also Leute kommen rein, wir machen alles super hier, aber der Gast kommt dann nörgelnd zurück. Und das ist eine innere Haltung, das ist eine Einstellung. Das kann man wirklich verändern und trainieren. Und das geht dann über Dankbarkeit, es geht über Großzügigkeit, gelingende Beziehungen, Sinn, Stärkenorientierung. Da gibt es ganz viele Felder, die man sich, also Fragestellungen, die man sich stellen kann. Und das führt dann zu einer wirklichen Entwicklung. Am Anfang mag das so sich anfühlen, als es kommt mir ungewohnt vor. Aber das liegt halt daran, weil wir es halt so selten tun. Und irgendwann wird das so wie so eine zweite Gewohnheit oder so eine innere Stimme, die einen dann führt. Und im Außen hat sich aber spannenderweise nicht viel verändert, aber im Innen hat sich was verändert. Also wie wenn man durch eine andere Brille durchguckt.
Also das kann ich nur bestätigen. Und eben auch, das war vielleicht auch so, dass wenn man die Corona-Zeit nimmt, so das Learning. Ne? Jetzt beschäftige ich mich auch schon sehr lange mit diesem Thema und man denkt, okay, irgendwann ist, ja, du musst doch eigentlich geheilt sein oder ne? Oder irgendwann mal am Ende sein, was wir auch schon hatten. Man ist nie am Ende. Und diese Corona-Zeit war doch ein sehr großes Learning, wirklich dankbar zu sein. Ne? Wenn es einem schlecht geht, wie komme ich da wieder raus aus diesem Strudel? Also wie komme ich, und das kann durch so einfache Dinge passieren, dass ich einfach mal schaue, okay, auf die kleinen positiven Dinge. Und dann wird der Strudel aber nach oben hin, geht weiter auf.
Ja. Genau, also das ist dann wie so eine Aufwärtsspirale. Ne, die sich, das ist nicht was man sich jetzt einredet oder das ist auch nicht durch die rosarote Brille gucken, sondern Seligman hat ja immer gesagt, get real. Ne? Also guck dir mal das an, wie es wirklich ist. Es geht nicht darum, etwas zu erfinden, wofür ich dankbar bin, sondern es einfach zu sehen, es einfach anzuerkennen. Und wir gehen zum Teil sehr undankbar durchs Leben. Wir nehmen Dinge als gegeben hin. Ja? Und wir gewöhnen uns sehr, sehr schnell an Geld, an Reichtum, an Sicherheit, an alles Mögliche. Also wenn es weg ist, dann merken wir es wieder sehr schnell. So wie beim Thema Krankheit, also sobald jemand von uns dann wieder, weiß nicht, Grippe hat und hat Fieber, da gibt es ja nur einen Wunsch, möchte wieder gesund werden. Dann ist es normal. Mhm. Und genau da steckt auch in vielen Unternehmen einfach so eine Trägheit, die sich dann so entwickelt, weil man hat das Gefühl, man ist nur noch von Problemen umgeben.
Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter mit dir sprechen, Oliver. Aber vielleicht so als Abschlussfrage stelle ich immer jedem so die Frage, so ganz spontan, ne, was dir dazu einfällt. Was bedeutet für dich Leaders Flow?
Leaders Flow bedeutet für mich, dass der Leader auch ein Stück weit im Flow ist, dass er auch wirklich Führungskraft sein möchte, dass er sich damit auskennt, dass er oder sie einen Sinn in dem sieht, was er tut und das versucht dann eben auch weiterzugeben. Also eigentlich ein Zustand für diese ganze Gruppe, also diese Mitarbeitenden inklusive natürlich des Leaders zu erzeugen, bei dem Spaß, Freude entsteht und zugleich hohe Leistung.
Sehr schön, ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Gespräch. Danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, du fandest dieses Gespräch genauso inspirierend wie ich und konntest dir die ein oder andere Erkenntnis für dich mitnehmen. Ich bin immer begeisterter der positiven Psychologie, dass manche Dinge, die im ersten Moment vielleicht nicht erklärbar sind, doch schon wissenschaftlich bewiesen sind. Und wichtig für mich ist auch, alles beginnt bei mir selbst. Ich habe es in der Hand, egal was. Also fang mit dem ersten Schritt an. Und wenn du jetzt noch mehr hören möchtest über Oliver Haas, er hat auch ein ganz spannendes Event im Januar, zwar den Kongress Das Neue Führen. Ich werde dir nähere Informationen auch in den Shownotes geben, also melde dich auch gleich an. Die Anzahl ist begrenzt, die Teilnehmeranzahl. Aber ja, ich finde es immer wieder sehr spannend, was Oliver Haas da auf die Beine stellt. Und falls du jetzt Feedback hast oder dich gerne austauschen willst, dann freue ich mich über einen Kommentar auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch per E-Mail. Und falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes, Spotify, Dann mach's doch gleich. So bleibst du dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. Ich freue mich auch über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes, denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch unterstützen können. Um mehr über das Thema Leadership zu erfahren und auch öfters im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt genieße das Leben. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis in 2 Wochen. Happy Day und let it flow. Deine Marie-Therese.